Sie hören den Kurier.
Gestern habt ihr es in unserem Podcast schon gehört. Derzeit sind so viele Corona-Patienten in den österreichischen Spitälern wie noch nie zuvor. Aber welche Länder gelten denn jetzt eigentlich noch als Musterschüler und wer sind da die schwarzen Schafe in der Corona-Causa? Und wie geht es eigentlich der österreichischen Industrie in der derzeitigen Lage und warum sagt Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung, dass das Schlimmste schon vorbei ist?
Wir sind durch das Tal der Tränen durch. Wir sehen bereits einen Aufwärtstrend wieder in der Entwicklung der wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings, und das ist leider der fahle Beigeschmack, dass der Arbeitsmarkt weiter angespannt bleibt.
Das alles hört ihr gleich in der heutigen Ausgabe des Kurier Daily Podcast. Ich bin Caroline Bartosch und melde mich auch heute wieder aus unserem Stadtstudio Pots & Bowls mitten auf der Marie-Hilfer-Straße. Das Thema Corona begleitet uns gefühlt schon ewig. Immer wieder hören wir von neuen Maßnahmen und Verordnungen und da wird schon langsam schwierig, dass man sich noch auskennt. In Vorarlberg und Salzburg etwa wird die Sperrstunde jetzt wieder auf 1 Uhr verlegt, allerdings nur für Hotelgäste. Vor nicht allzu langer Zeit jedenfalls hat Österreich noch als eines der Vorzeigeländer gegolten. Jetzt haben wir wieder Probleme, wie auch viele unserer Nachbarländer. Aber es gibt auch Musterschüler. Wer diese sind und in welchen Ländern die Lage dagegen bedenklich ist, hat Elias Nadmesnik, unsere Außenpolitikkollegin Irene Thierjung, gefragt.
Irene, weltweit steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter, aber gibt es eigentlich auch Länder, wo es noch immer niedrige Zahlen gibt?
Ja, solche Länder gibt es. Wenn wir in Europa schauen, ist es Finnland zum Beispiel. Das ist im Vergleich zu Schweden zum Beispiel, steht das extrem gut da. Mhm. Sie haben zuletzt bei 5,5 Millionen Einwohnern nur 105 Neuinfektionen gehabt. Und das eben durchgängig eigentlich gewesen, dass es sehr niedrig war, die Zahlen dort.
Das ist sehr interessant, aber was macht denn Finnland so viel besser als zum Beispiel Österreich?
Finnland hat grundsätzlich mal davon profitiert, dass es vergleichsweise spät getroffen wurde von der ersten Corona-Welle damals und auch sehr vorbereitet war. Also es wurde dann recht viel investiert, auch in Tracking, in Contact Tracing, personalmäßig, und auch fast die Hälfte der Einwohner hat die Corona-App dort auf dem Handy. Mhm. Und Finnland ist ein Land, das traditionell sehr auf Wert setzt, auf Krisen vorbereitet zu sein, was auch an der Nähe zu Russland liegt und Kriegserfahrungen in der Vergangenheit. Also sie hatten auch sehr große Vorräte an medizinischem Material, mhm, was bei uns zum Beispiel gefehlt hat.
Gibt es vielleicht auch ein Land, das uns ein bisschen überrascht, von dem man nicht denken würde, dass es gut dasteht?
Ja, das ist China, wo das Virus ja ursprünglich seinen Ursprung hatte. Mhm. Da wurde angeblich laut offiziellen Zahlen, wobei halt nicht klar ist, ob man denen immer so trauen kann, in den letzten Monaten keine neue Infektion mehr innerhalb von China dokumentiert. Es gab zuletzt 27 Neuinfektionen am Montag laut offiziellen Zahlen, die aber angeblich alle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.
Mhm. Was kann sich denn Österreich von Ländern wie Finnland oder China auch abschauen vielleicht?
Es scheint eben sehr, sehr wichtig zu sein, inwiefern auch die Bevölkerung mitmacht bei den Maßnahmen. In Finnland zum Beispiel sind sie anscheinend sehr diszipliniert, was eben das Abstandhalten angeht und auch eben diese App. In China wiederum ist es natürlich mit den Möglichkeiten, die das Regime in so einer Diktatur hat, sehr leicht. Es wurden zum Beispiel gleich ganze Millionenstädte abgeriegelt, ziemlich am Anfang der Epidemie, was die Ausbreitung massiv verringert hat, was bei uns eben nicht so in der Art möglich wäre.
Mhm. Ja, und bis vor kurzem war ja Israel ein Musterschüler und jetzt explodieren dort die Zahlen an Corona-Erkrankungen. Die haben sich offensichtlich nicht so an die Regeln gehalten, oder was läuft da schief?
Ja, Experten sagen, dass die ursprünglich verhängten Corona-Maßnahmen im Mai schon zu früh gelockert wurden. Das ist das eine. Mhm. Andererseits hat sich die Krankheit jetzt hauptsächlich in arabischen und ultraorthodoxen Vierteln ausgebreitet, wo Abstand halten auch oft nicht möglich ist durch engen Wohnraum. Mhm. Und man sieht jetzt auch, dass seit Freitag gelten wieder neue, also strenge Bestimmungen mit einem neuen Lockdown. Die Leute halten sich nur anscheinend nicht mehr sehr daran. Also auch unser Korrespondent in Israel beschreibt, dass die Leute trotz des Verbots, sich weiter als 1 Kilometer von zu Hause zu entfernen, einfach trotzdem draußen bewegen und die Polizei schon ein bisschen kapituliert hat und gar nicht mehr nachkommen würde, zu kontrollieren.
Na, kann man das überhaupt noch einfangen dann, oder ist das sozusagen schon außer Kontrolle geraten?
Es ist vielleicht noch möglich, aber ich denke mir, solange die Leute nicht wirklich mitarbeiten, wird es schwierig. Also sie hat vorgestern hatten wir fast 12.000 Neuinfektionen in einem Land mit 11 Millionen Einwohnern, also nur eigentlich mit Österreich vergleichbar. Das Gesundheitssystem scheint schon am Rande des Zusammenbruchs zu sein, was eben durch den neuen Lockdown noch verhindert werden kann.
Mhm. Gibt es noch weitere Sorgenkinder und haben die ähnliche Probleme oder vielleicht auch ganz andere?
Also in Europa zum Beispiel ist Dänemark ein neues Sorgenkind. Das war eigentlich auch ein Musterschüler. Woran es hier liegt, das kann man in Wahrheit gar nicht so genau sagen. Es wurde hier auch ein Lockdown verhängt, also sogar noch vor Österreich damals, aber auch sehr schnell wieder gelockert. Strenge Einreisebestimmungen gab es und die wurden auch wieder verhängt. Also manchmal lässt sich auch einfach nicht sagen, woran wirklich das liegt, dass die Zahlen wieder steigen. Mhm. Also man zum Beispiel in Dänemark sieht oder in Tschechien ist auch so ein Fall. Da wurden offenbar auch die Maßnahmen zu früh gelockert, beziehungsweise beim neuen Anstieg jetzt vor einigen Wochen dann auch zu spät wieder verschärft. Da hat die Regierung gezögert, wieder die Maskenpflicht einzuführen, zum Beispiel.
Ja, das Corona-Thema wird uns also auch noch die nächsten Wochen und Monate beschäftigen, nicht nur in Österreich, sondern eben auch international. Irene, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Corona hat vor allem auch die Industrie stark getroffen. Doch obwohl in der Politik noch von einer zweiten Welle gesprochen wird, sagt Georg Knill, der Präsident der Industriellen Vereinigung, heute im Gespräch mit Kurierredakteur Wolfgang Unterhuber, dass das Schlimmste bereits hinter uns liegt.
Heute begrüße ich bei uns den Präsidenten der Österreichischen Industriellen Vereinigung, Herrn Georg Knill. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Herr Knill, momentan schütten sich ja die europäischen Staaten und Regionen mit Reisewarnungen zu. Was sagen Sie eigentlich dazu?
Es müsste koordiniert vorgegangen werden. Gleiche Standards, gleiche Berechnungen der Fallzahlen, um auch hier einheitlich binnenmarktkonforme Regeln zu schaffen. Das würde Klarheit schaffen, das würde Planbarkeit schaffen und das braucht die Wirtschaft.
Wenn Sie jetzt von Wien aus mit einer Reisewarnung von Deutschland nach Deutschland reisen, wie geht's da?
Dann fliegen wir von Schwechat aus, weil dann umgehen wir diese Reisewarnung. Also man sieht, wie eigentlich nicht zielführend diese punktuellen Regelungen sind und daher gehört es ganz klar einheitlich geregelt, klar geregelt, planbar gemacht.
Mhm. Eine Branche, die momentan schwer in der Krise ist, ist der Tourismus. Ja, hat das auch Auswirkungen sozusagen auf industrielle Vorlieferbetriebe oder wie sehen Sie, wie schätzen Sie die Lage da ein?
Ich glaube, das hat eher eine umgekehrte Wirkung, denn da auch die Wirtschaft und die Industrie schwächelt, hat das auch negative Auswirkungen auf den Tourismusbereich. Denn natürlich viele Kunden, die üblicherweise nach Österreich kommen, zu unseren Betrieben jetzt hier auch nicht da sind und das damit zusätzlich die Touristiker, die Hotellerie belastet negativ. Mhm. Aber eine umgekehrte Korrelation sehe ich derzeit nicht.
Kommen wir ein bisschen zur generellen Konjunktur. Das WIFO geht ja schon davon aus, in einer Worst-Case-Berechnung, dass es über den Winter und in den Frühjahr hin eine halbe Million Arbeitslose geben wird. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Das wäre nicht wirklich prickelnd, um es höflich zu formulieren.
Also in der Tat, wir gehen davon aus, dass ja wir heuer -8% Wirtschaftsrückgang verzeichnen müssen oder 30 Milliarden wirtschaftlichen Schaden verzeichnen. Wir sind durch das Tal der Tränen durch. Wir sehen bereits einen Aufwärtstrend wieder in der Entwicklung der wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings, und das ist leider der fahle Beigeschmack, dass der Arbeitsmarkt weiter angespannt bleibt. Wir sind aktuell bei rund 400.000 Arbeitslosen, circa 70.000, 80.000 mehr als im Vergleichszeitraum. Und derzeit sind rund 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit.
Aber jetzt muss ich Sie unterbrechen, weil Sie gesagt haben, Sie sehen bereits ein bisschen wieder eine Aufwärtsbewegung. Wo?
In der Industrie sind wir definitiv durch den Tiefpunkt durchgegangen, bereits in Q2, und erwarten eine Stabilisierung der Auftragslage, der Parameter im wirtschaftlichen Umfeld. Allerdings, und das ist die Aussage zum Arbeitsmarkt, es bleibt weiterhin angespannt. Und Prognosezahlen jetzt für den Herbst-Winter können wir nicht genau geben, aber die von WIFO kolportierte Zahl ist nicht unrealistisch.
Aber Faktum ist, damit die Zuseherinnen und Zuseher auch mal eine gute Botschaft oder relativ gute Botschaft haben. Sie sagen also noch einmal, bei der Industrie ist die Talsohle erreicht und es geht wieder aufwärts. Warum ist das so? Wovon hängt das ab?
Wir haben klar eine V-Entwicklung vorausprognostiziert. Mhm. Dieser Tiefpunkt war im zweiten Quartal dieses Jahres und wir sind jetzt wieder einen Aufwärtstrend kommen. Mhm. Trotz dieser globalen Einschränkungen, Reiseeinschränkungen, Covid-Bestimmungen hat sich doch eine gewisse Normalität unter Covid eingestellt. China ist wieder auf einem Vorkrisenniveau in der Wirtschaftsleistung. Auch andere Länder und vor allem auch Europa in manchen Sektoren, manchen Bereichen funktioniert wieder einigermaßen normal.
Darf ich da nachfragen, welche Sektoren das sind?
Also durch die Krise gut gekommen sind natürlich die Pharmabranchen, die Logistikbranchen, aber auch durchaus in Spezialbereichen, in Anlagenbau bzw. Maschinenbau punktuell, nicht allgemein. Aber es gibt natürlich auch viele Branchen, die es richtig schwer getroffen hat. Mhm. Der Fahrzeugbau, der Flugzeugtechnik ist uns allen bewusst und bekannt. Also es ist ein sehr heterogenes Bild und daher ist es auch sehr schwierig zu sagen, welche Branchen derzeit wie performen, weil das ist teilweise auch sehr individuell, unternehmensspezifisch hier derzeit die Situation.
Und regional, Österreich, kann man das auch irgendwie angehen? Wo schaut schon besser aus? Ich meine, wir haben Industriezentren, klar, Oberösterreich, die Wien-Ostachse oder Westachse besser gesagt. Wo schaut's gut aus? Kann man das lokalisieren?
Also über die gesamte Wirtschaft auf diese 7,6% Wirtschaftsrückgang, die wir prognostizieren, ist ein deutliches West-Ost-Gefälle sichtbar aus unserer Darstellung. Der Westen deutlich stärker betroffen aufgrund der stärkeren Anzahl von Hotellerie-, Beherbergung-, Gastgewerbebereiche. Und dieser Lockdown im Frühjahr, Sommer hat natürlich derart negative Auswirkungen gemacht, dass das jetzt nicht kompensiert werden kann durch andere Branchen und Bereiche.
Wie viel ist eigentlich hausgemacht? Sie kennen ja den Spruch von Warren Buffett, bei Ebbe sieht man, wer bei Flut ohne Badehose geschwommen ist. Wie viel ist Krise und wie viel ist hausgemacht, wenn man zum Beispiel, ich nenne jetzt zwei Unternehmen, Swarovski und MAN Steyr hernimmt, da sagen ja viele, naja, das wäre sowieso passiert. Also die Frage noch einmal, verschärft die Krise eine Tendenz, wo vorher eh schon auch nicht wirklich sichtbar war, dass das langfristig noch hält?
Also jede Krise wirkt wie ein Katalysator und verstärkt Positives wie auch Negatives. Den Schaden, den wir derzeit erleben, ist großteils Covid-bedingt, ausschließlich Covid-bedingt. Es gibt Bereiche, da hat es durchaus vorher schon Verwerfungen gegeben, Stichwort Automobil, deutsche Automobilbranche, da wurden gewisse Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht und das verstärkt jetzt diese Krise noch zusätzlich. Auf der anderen Seite, und da steht die österreichische Industrie per se sehr, sehr gut da, wir haben unsere Aufgaben gut gemacht, wir haben in Forschung, Technologie und Innovation investiert und haben in Zukunftsfeldern wie Klimatechnologie immer investiert und ich glaube, das sind jetzt auch die Stärke Felder, auf denen wir weiter aufbauen müssen und quasi die Chancen aus der Krise auch nutzen.
Mhm. Kommen wir zu einem Bereich, der sehr heikel ist. Das ist die Autoindustrie, die Autozulieferindustrie. Jetzt sagt die Politik immer häufiger, bis 2035 wollen wir komplett auf E-Mobilität umstellen. Was sagen Sie denn dazu?
Die Automobilbranche und Automobilzulieferbranche ist eine ganz wichtige Branche in Österreich. Über 315.000 Beschäftigte sind direkt in diesem Sektor beschäftigt. Über 23 Milliarden Euro an Wertschöpfung in Österreich. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wir haben sehr viel in diesem Bereich auch weiterentwickelt. Und was für uns ganz relevant und zentral ist, dass wir bei den Antriebsformen, Antriebstechnologien offen sind. Wir dürfen nicht sagen, nur das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern wir müssen für alle Möglichkeiten von Verbrennungsmotoren über sämtliche Varianten von Hybrid, Plug-in-Hybrid, Vollhybrid bis hin zur Elektromobilität offen bleiben in der Technologie, denn wir können heute noch nicht sagen, was wird das Antriebsmedium der Zukunft sein. Es werden Mischformen sein und es werden verschiedene Varianten weiter wettbewerbsfähig und vor allem auch ökologisch nachhaltig sein. Und ich glaube, diesen offenen Zugang müssen wir bewahren, um nicht eine Branche, nämlich eine große Branche, massiv vor Verwerfungen zu führen.
Schafft man diesen, ich meine, 2035 ist in 15 Jahren. Ja, das heißt ja was. Da muss man ja jetzt schon eigentlich mittendrin stehen in diesem Transformationsprozess. Schaffen wir das?
Also zum einen hat die österreichische Industrie in den letzten Dekaden schon sehr, sehr viel zum Thema Klimaschutz und Umweltschutz beigetragen im Ausstoß, in den Emissionen, durch Prozessverbesserung, durch Innovationen. Und wir haben uns ganz klar zu diesen ambitionierten und durchaus sehr ambitionierten Zielen auch committed als österreichische Industrie, weil wir sagen, wir schaffen das gemeinsam mit einer Politik, die unterstützt und auch willens ist, das hier zu begleiten. Und eine Industrie, die hier weiterhin massiv investieren muss, massiv weiter Forschung und Entwicklung betreiben muss, um diesen technologischen Wandel auch herbeizuführen, damit am Ende wir am Wohlstand weiter fortschreiben dürfen, den wir jetzt auch genießen. Also es muss einhergehen. Und das sehen wir als Nachhaltigkeit. Der ökologische Wandel muss einhergehen mit dem ökonomischen Gleichklang. Und nur wenn das im Gleichklang steht, dann schaffen wir diesen Wandel im Gesamten.
Das, was Fridays for Future fordert, nämlich den ökologischen Wandel jetzt mit Hilfe der Krise auch zu bewerkstelligen, unterstützen Sie?
Also absolut, es ist ein ganz wichtiges Signal und das machen wir nicht erst seitdem Fridays for Futures demonstriert für Klima, sondern die Industrie war sich schon früh sehr bewusst und hat auch diese Verantwortung wahrgenommen, hier für Klimaschutz einzutreten, indem sie klimafreundlichere Produkte herstellen. Eine Tonne Stahl in Österreich emittiert nur halb so viel CO2 wie sonst wo. Eine Tonne Zement in Österreich produziert, emittiert nur halb so viel CO2 wie in Italien. Das heißt, wir sind heute schon federführend in Produktionsprozessen, die klimafreundlich sind. Natürlich müssen wir auch weitergehen, aber Österreich ist hier Vorzeigeland und hat schon viel bewiesen, dass es kann. Und diese Technologien zu exportieren, hat den größten Hebel für ein globales Klima und besseres Klima.
Jetzt komme ich aber zu den Arbeitslosen noch einmal zurück, weil es heißt dann immer, na gut, die müssen sich umschulen lassen und so weiter. Wenn wir jetzt die Flugbranche anschauen und die vorgelagerte Industrie, Flughafen Wien, Stichwort, die brauchen eigentlich jetzt bald schon einen neuen Job. Kriegen Sie den in der Klimatechnologie?
Also
gibt's dort neue Jobs dann? Mehr Jobs? Oder woran müssen wir
also uns unser Zugang zu mehr Beschäftigung ist, Unternehmen zu stärken. Stichwort Investitionsprämie. Das ist ein ganz wichtiges Signal jetzt in dieser schwierigen Zeit.
Ja, gibt's jetzt die zweite Milliarde, ne?
Dass die Bundesregierung innerhalb kürzester Zeit verdoppelt hat auf 2 Milliarden. Denn die erste Milliarde war innerhalb von 3 Wochen weg und generiert 11 Milliarden an Investitionen. Wertschöpfung und somit Beschäftigungssicherung. Das sind die richtigen, wichtigen Signale von seitens der Bundesregierung. Wir müssen Arbeit fördern und nicht Arbeitslosigkeit fördern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Sinne von Arbeitskosten, Lohnnebenkosten, hier Senkungen herbeizuführen, um Arbeit attraktiver zu machen, für Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer. Und natürlich das wichtige Thema der Qualifizierung, betriebsnahe Qualifizierung, Stichwort Digitalisierung. In allen Unternehmenszweigen, in allen Branchen ist Digitalisierung auf der obersten Agenda und da brauchen wir qualifizierte Fachkräfte.
Weißrussland hätte jetzt übrigens bis zu 2000 IT-Fachkräfte anzubieten, die weg wollen. Gibt es da irgendeinen Plan in Österreich oder hat da wer einen, wo man sagt, naja, die könnten wir uns jetzt eigentlich anwerben?
Also qualifizierter Zuzug war ja immer ein Thema, Stichwort Rot-Weiß-Rot-Karte. Wobei der Zugang, den wir auch völlig unterstützen, wir müssen zunächst einmal schauen auf den heimischen Arbeitsmarkt. Und derzeit sind viel zu viele arbeitslos und das muss natürlich massiv geändert werden durch Qualifizierung, durch Weiterbildung, Ausbildung etc. Dann haben wir den Binnenmarkt, der derzeit europäischer Binnenmarkt und dann gibt es EU-Drittländer. Und da wäre Weißrussland natürlich ein Thema, um qualifizierte Fachkräfte anzuwerben. Aber ich glaube, wir sollten den Fokus gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit einmal auf den Heimmarkt legen.
Kommen wir noch einmal ins Ausland. Italien, also Deutschland, Italien, USA und China sind die Top 4. Was den Export und angeht. Wie geht's mit Italien eigentlich? Läuft der Motor da wieder?
Also zu Beginn der ersten Phase hat es durchaus Schwierigkeiten gegeben in den Warenströmen mit den Wertschöpfungsketten. Die wurden kurzfristig unterbrochen durch Grenzschließungen, durch Einschränkungen bei Lkw-Verkehr etc. Aber das war kurzfristig, tageweise nur. Seitdem funktionieren die Warenströme national, europäisch, aber auch international eigentlich reibungsfrei. Unsere Hauptexportländer und die österreichische Industrie lebt vom Export und darum ist es so wichtig, dass es wieder zu einer Normalität der Reisemöglichkeiten kommen muss, weil wir müssen zu unseren Kunden, unsere Kunden müssen zu uns. Dann kann die Wirtschaft auch wieder einigermaßen normal
funktionieren. Aber die Lieferketten?
Lieferketten funktionieren.
Das funktioniert wieder. Wie läuft es mit Amerika eigentlich? Da gibt es ja auch noch immer Reisebeschränkungen, Protektionismus.
Außenminister Pompeo war ja kürzlich in Österreich zu Besuch und die Reiseschränkungen haben jetzt weniger zusammen mit Covid unmittelbar als wie mit dem US-Wahlkampf, der jetzt im November stattfindet. Also wir hoffen, dass nachgeschlagener Wahl in Amerika es auch hier wieder zu einer Normalisierung der Reisemöglichkeiten kommen kann.
Sind Sie für oder gegen Trump?
Ich bin für eine starke Partnerschaft der transatlantischen Kooperation zwischen Europa und Amerika. Und ich hoffe, dass wer immer Präsident wird in Amerika, diese starke Achse Amerika-Europa auch weiter forciert und hier Ja, im globalen Kontext, vor allem gegenüber China auch stark und klar auftritt.
Und der Connex mit China funktioniert auch wieder? Weil dort war die Industrie 2-3 Wochen eigentlich nur runtergefahren und ist dann wieder hochgefahren?
Also China hat Covid sehr rigoros und wir kennen die Mechanismen, die in China hier angewandt werden, im Griff bekommen. Diese Maßnahmen möchte ich für uns hier nicht haben, weil es ist sehr stark in persönliche Einschränkungen der Freiheiten gegangen. Das können wir uns in Europa und Österreich nicht erlauben. Aber sie haben es besser im Griff bekommen, weil sie eben sehr konsequent waren. Und darum müssen auch wir jetzt Acht geben, dass es eben nicht zu einer zweiten Welle, zu einem zweiten Lockdown kommt. Wir müssen so diese Sensibilität noch stärker forcieren und darum auch die Unterstützung der Bundesregierung hier jetzt mit diesen simplen Maßnahmen doch Covid bestmöglich im Griff zum Zaum zu halten.
Mhm. Was würde denn passieren, wenn es einen zweiten Lockdown gibt?
Ich glaube, uns allen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ist sehr bewusst, dass es einen zweiten Lockdown es nicht verkraftbar macht, aus wirtschaftlicher Situation heraus. Und darum werden wir auch alles unternehmen, von allen Bereichen her, das zu verhindern und zu vermeiden. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, von einer Ampel, die durchaus ausbaufähig ist in der Handhabung, bis hin zum persönlichen Schutz und Sorge tragend. Und man sieht ja auch, wenn man wieder durch die Straßen sieht, es ist wieder eine höhere Sensibilität da, weil einfach das Bewusstsein jetzt wieder nachgeschärft wurde.
Und zum Abschluss gibt es heute noch was, das absolut gar nichts mit Corona zu tun hat. Und zwar den Mars. Dort haben Forscher auf dem Südpol des roten Planeten ein komplexes System aus mehreren unterirdischen flüssigen Salzseen entdeckt. Das Wasser sei derart salzhaltig, dass es selbst bei den tiefen Temperaturen auf dem Mars nicht gefriert. Bereits 2018 wurde dort schon mal Wasser entdeckt. Jedoch waren sich die Forscher damals noch nicht ganz sicher. Jetzt aber schon, und das ist besonders aufregend, weil Wasser, ja wie wir alle wissen, die Voraussetzung für Leben ist. Ob sich in dem salzigen Wasser jetzt wirklich Mikroorganismen befinden, das wird sich wohl erst herausstellen. Das war's auch schon für heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns eine Bewertung. Ich hoffe, ihr genießt jetzt noch euren Abend und hört morgen wieder rein. Und damit ihr gut in euren Feierabend starten könnt, und weil wir gerade über den Mars und das dort gefundene Wasser gesprochen haben, hört ihr jetzt noch Walk on Water von 30 Seconds to Mars. Schönen Abend und bis bald.